Abendere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht. Immer ist das geil. Eine neue Woche mit den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Schauen wir zurück und dann haben wir den Deutschland-Cup und mit dabei ist Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Der mich gebeten hat, doch auch mal ein Lied auf ihn zu dichten. Also vielleicht könntet ihr da nochmal irgendwie, welcher Klassiker würde passen auf Bernd Schwickerath? Was ist der Hintergrund? Also ganz ehrlich, jetzt auch, also ich weiß nicht, ob ihr Ted Lasso schaut, alle zu Hause, ob ihr das schon angefangen habt. Wenn nicht, dann macht es einfach. Da sind ja auch so ein paar Fangesänge für die Spieler da mit dabei. Und ich muss wirklich sagen, in England oder insgesamt auf der Insel, ja, der Schottland nehmen wir damit dazu oder Irland auch noch, da sind sie schon sehr kreativ mit Fangesängen für ihre Spieler. Aber jeder kriegt so seinen und dann ja einfach auch so Klassiker der Musikgeschichte, die dann umgedichtet werden.
Ja, aber in Deutschland gibt das irgendwie gar nicht, ne? Also ja. Egal ist in welcher Sportart, ne? Also wenn du mal überlegst, selbst auch so Spieler, die seit Jahrzehnten bei einem Verein spielen, irgendwie so synonym für die Spieler. Ich meine, fällt dir ein besonderer Fangesang für Moritz Müller in Köln ein? Mir ehrlich gesagt nicht.
Aber du hast dazu was wie Niederberger, hey.
Ja,
hey,
sowas.
Aber das ist kein spezieller Gesang. Das ist
keine Gesänge in dem Sinne.
Aber sag mal, um wen es denn geht und was dahinter kommt.
Also wir kamen darauf, weil ich in die Gruppe schickte einen Fangesang, der Fan von Heart of Midlothian, dem aktuellen Tabellenführer im schottischen Fußball. Weil der hat nämlich einen Spieler, der heißt Claudio Braga, ein Portugiesen, und der ist gerade sehr, sehr gut und schießt sehr, sehr viele Tore. Und deswegen haben die auf Claudio Braga ein Lied getextet zur Melodie von Radio Gaga. Und das passt natürlich perfekt.
All we hear is Claudio Braga, Claudio Braga. Also wirklich, wirklich gut. Und vor allem, es ist ja dann nicht nur der Refrain, sondern also es ist ja tatsächlich auch die Strophe, die dazu passt.
Ja, das ist eigentlich noch viel länger, als das, was ich euch geschickt habe. Das Ding hat noch viel, viel mehr Text.
Also
und
schon,
in Deutschland gibt es sowas wie gar nicht. Ja. Ich finde das ein bisschen komisch. Also egal, welche Sportart, wie gesagt.
Ja. Also in dem Fall natürlich eigentlich. Claudio Braga auf Radio Gaga ist natürlich auch schon toll.
Ja, ist schon gut, muss man sagen.
Richtig gut. Ja. Next Level, würde ich fast sagen. Fast so gut wie Ingolstadt in der DL, um einen ganz schlechten Übergang zu schaffen. Naja, wir sind bei den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes.
Hättest du nicht sagen können, warum macht man nicht was über Herrn Agostino? Und hätten wir uns jetzt schnell was ausdenken können? Ja, ich weiß nicht was.
Ich habe jetzt leider gerade im Kopf.
Ich weiß auch nicht.
Jamie Tatete, da sind wir jetzt wieder bei Ted Lasso.
Ich warte darauf, dass die DEG-Fans, wenn der Hirano ein Tor macht, was auf Tiamo singen. Vielleicht.
Hirano.
Genau, vielleicht. Hirano. Aber vielleicht fällt dir auch was zu Agostino ein. Weil Agostino hat am Wochenende einfach mal 3 Tore geschossen und noch 3 vorbereitet. Und damit war er jetzt nicht der Einzige, der in Ingolstadt das Tor getroffen hat oder generell was gerissen hat. Denn Ingolstadt hat am Wochenende einfach mal 18 Tore geschossen. 10-3 gegen Köln, 8-0 gegen Frankfurt. 5 Spieler mit mindestens 4 Punkten. Was ist denn da los?
Völlig wild eigentlich, auch wenn du schaust, was die an Toren geschossen haben, jetzt über die komplette Saison. Ingolstadt steht mit 74 Toren da. Das sind genau doppelt so viele, wie Frankfurt und Dresden haben und mehr als doppelt so viele, wie Iserlohn hat. Iserlohn hat 33, Ingolstadt hat 74. Das sind 41 Tore mehr in 17 Spielen, das ist völlig irre. Und also jetzt gerade so hintereinander, Markus, unser Daten-Wizard, hat rausgefunden, dass die Kölner Haie mal in den 90er Jahren, 96 war es glaube ich, zweimal in Folge 10 Tore geschossen haben. Also als einzige Mannschaft, die zweimal in Folge zweistellig gewonnen hat.
Aber ein anderer Sport da, als eine andere Liga. Ne?
Ja. Aber also ich meine, 18 Tore in 2 Spielen, das ist völlig krass. Und vor allem gegen Straubing haben sie auch gewonnen, die Ingolstädter. Jetzt zuletzt haben sie nicht ganz so viele Tore geschossen, aber es waren zumindest 6 dann am Ende. Und da haben sie hinten raus dann mal so ein bisschen, ja, das gespielt, was French ganz gern macht im dritten Drittel, dass sie es einfach kontrollieren, ne? Und dann gern machen die mal 1-2 Empty Net Goals noch hinten raus und dann sind es auf einmal wieder 4-5-6, die sie schießen. Aber jetzt zweimal haben sie dann einfach durchgezogen und schießen danach zum Boden. Wahnsinn.
Ja, ich weiß auch Breton wieder, ne? Es gibt ja auch durchaus so Leute, die hatten ein super Jahr, kommen in die Liga und dann haben sich irgendwann alle auf ihn eingestellt und dann läuft es nicht mehr so. Aber Breton macht einfach so weiter. Auch jetzt am Wochenende wieder 5 Punkte, 2 Tore wieder gemacht. Richtig stark. Aber wenn Mannschaften viele Tore schießen, muss es natürlich auch Mannschaften geben, die viele Tore kassieren. Und da reden wir jetzt mal über Frankfurt. Über Köln können wir auch ganz kurz reden, ehrlich gesagt, weil das war die erste zweistellige Niederlage der Kölner DEL-Geschichte. Und man muss auch sagen, Herr Antschitschka sah da jetzt nicht so gut aus. Ne? Also insgesamt auch der schlechteste Expected Goals-Wert der Liga. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Brückmann irgendwann wiederkommt von der Verletzung, dann ereilt Herrn Antschitschka so ein bisschen das Pankowski-Syndrom. Also Pankowski 2.0, da ist er wieder der dritte Mann, der eigentlich vor der Saison vielleicht sogar der erste hätte sein können und irgendwann dann gar nicht mehr spielt. Ne?
Ja, und es ist auch eine saublöde Situation, wenn du drei Goalies hast, auch im Training, ne, heißt es ja auch immer wieder. Dann musst du da wieder, wenn du ein Spiel machst oder so, oder wenn du hast zwei Tore auf dem Eis und dann hast du zwei Torhüter. Ja, egal, was du jetzt machst, ob du da jetzt irgendwie auf den schießt und das auf beiden Seiten machst oder du machst ein Spiel und dann, ja, was machst du mit dem dritten? Also das ist natürlich dann der dritte Torwart, das fünfte Rad am Wagen in dem Fall. Ja. Und klar, also wenn Brückmann zurückkommt, ist Anschitschka, würde ich sagen, aktuell die Nummer drei, weil, also was denn sonst, ne? Also,
logisch. Ja. Aber gucken wir lieber nach Frankfurt, denn da sind zwar zwei Tore weniger gefallen, zumindest für Ingolstadt in dem Spiel, aber naja, die Gesamtlage ist in Frankfurt nicht die allergeilste. Ne? Nämlich am Donnerstag gab es ja schon eine Niederlage in Dresden, 3-4 nach Penaltyschießen und am Freitag war das, ne? Fällt mir rein. Und naja, Dresden hat diese Saison genau zwei Spiele gewonnen, die waren beide gegen Frankfurt. Also das sagt ja irgendwie schon alles aus, wie es in Frankfurt läuft. Dann kommt erst das 0-8 gegen Ingolstadt dazu, was ja wirklich, wenn man das so alles liest und hört und sich die Highlights anguckt, wirklich fast eine Aufgabe war der Frankfurter. Und das haben auch dann die Verantwortlichen nur gesehen und Tom Rowe gefeuert.
Ja, bei Tom Rowe habe ich mich entweder hier oder bei meinem Roundtable ja auch schon mal geäußert vor der Saison. Die Vertragsverlängerung fand ich dann auch irgendwie ganz komisch. Das war, wann haben sie verlängert? Genau, das war nicht vor der Saison, sondern im Februar jetzt in diesem Jahr, ne? Wo es halt dann klar war, okay, vielleicht klappt es mit den Top Ten, vielleicht klappt es nicht. Also es war jetzt auch nicht so, dass es richtig gut funktioniert hat. Dann natürlich auch ein kleiner Umbruch in der Mannschaft. Also ich meine jetzt gerade so Dominik Bock war einfach in den letzten Jahren, auch wenn es nicht mehr so gut funktioniert hat in der Saison 24/25, war doch einfach ein Fixpunkt auch bei den Löwen Frankfurt. Ja, und jetzt dieser Start.
Ja, reden wir aber auch über Leute, die da geblieben sind, nämlich auch ein alter Reihenkollege von Dominik Bock, ja, nämlich Carter Rowney, der am Wochenende noch nicht mehr gespielt hat. Das kommt ja auf der Tribüne. Jetzt muss man sagen, seine Werte sind noch unterirdisch. Der hat genau gar kein Saisontor bisher und zwei Vorlagen. Also das kann nicht der Anspruch von Carter Rowney sein, zumal der ja bestimmt ordentlich bezahlt wird, ne? Weil der Vertrag wurde ja nach seiner super ersten Saison verlängert. Aber das ist natürlich aktuell gar nicht. Ich würde das nicht trotzdem irgendwie alles an Carter Rowney festmachen, weil der sonst gar nicht so schlechte Werte hat. Ehrlich gesagt, der schießt jetzt auch nicht bei einem Gegentor oder einem anderen auf Weiß. Gut, wie gesagt, am Wochenende schon überhaupt nicht am Weiß. Aber das ist natürlich trotzdem viel zu wenig von einem, der eigentlich dafür da ist, eine Offensive anzuführen.
Aber jetzt, also wo man hinschaut, sind die Stats einfach auch richtig schlecht. Also zum Beispiel in Special Teams ist Frankfurt einfach mal die schlechteste Mannschaft der Liga. Ne? Also mit -10 die Tordifferenz in den Special Teams. Die haben 7 Überzahltore geschossen. Nur Berlin und Iserlohn haben weniger. Die haben in Unterzahl schon 16 kassiert. Die Quote zusammengerechnet, egal, können wir die Statistiken aufstellen. Ich schaue immer auf die Tordifferenz in den Special Teams. Wenn du -10 stehst, ne, nach einem Viertel rund der Saison, dann kannst du hochrechnen, dass du irgendwann bei -30, -40 bist, wenn es so weitergeht. Es geht einfach nicht. Und
nee. Also, zumal du als Mannschaft, die weiter unten stehst, ja in der Regel auch bei 5-5 nicht unbedingt super bist, sondern es gibt ja oft so Teams, die holen das dann über die Special Teams wieder raus. Aber wenn die Special Teams auch eine Katastrophe sind, ja, dann wird es schwierig.
Ja, aber ich frage mich jetzt auch, wie Frankfurt da die Saison rumreißen kann, denn der Kader ist halt nun mal so, wie er ist. Also viele Möglichkeiten gibt es da auch nicht mehr. Und ja, mal schauen, wer da jetzt als Trainer kommt und ob der das wirklich schafft, diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Und vielleicht kannst du einfach sagen, ja, Gott sei Dank aus Frankfurter Sicht gibt es halt auch noch Dresden und Iserlohn in dieser Liga. Also das sind halt aktuell die drei Schwächsten, diese drei. Ja. Aber wenn Frankfurt halt die zwei direkten Duelle gegen Dresden schon verloren hat, natürlich ist das alarmierend.
Ja, ja, zumindest hast du auch noch 8 Punkte Vorsprung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wären die jetzt ganz unten dabei. Aber komm, wir schauen mal wieder nach oben, denn wir bleiben wieder auf dem Top und natürlich Top Straubing. Nämlich gucken wir ganz nach oben, Tabellenführer. 2 Siege am Wochenende, 5-3 in Nürnberg und 6-1 gegen Dresden. 13 Siege nach 17 Spielen, wie gesagt, Tabellenführer. Und was das alles für Werte sind. Zweitbeste Offensive, zweitbeste Defensive, beste Unterzahl, die meisten Schüsse, die wenigsten gegnerischen Schüsse, beste Zweikampfquote, meiste Puckbesitz. Alter, was ist denn da los in Straubing? Das ist ja richtig, richtig gut.
Ja. Haukeland, der gut hält, der auch wirklich ein guter Transfer war. Und dann hast du 6 Nationalspieler beim Deutschlandcup und da ist Marcel Brandt noch gar nicht mit dabei. Der eigentlich momentan, wie geht denn der eigentlich ab? Also der Mann hat 6 Spiele in Folge jetzt gepunktet. Ich habe jetzt am Wochenende schon gedacht, am Sonntag, boah, Katastrophe, Marcel Brandt hat nicht getroffen. Aber dann macht er auch trotzdem 2 Assists. Also er hat in diesen 6 Spielen hat der 12 Punkte geholt, also 2 pro Spiel. Immer gepunktet, 2 pro Spiel als Verteidiger. Ja, und 8 Tore. Ja. Also 8 Tore in 6 Spielen ist einfach völlig irre. Und diese Direktschüsse, also ich war im Spiel in Straubing gegen Ingolstadt, das war die erste Heimniederlage, aber auch da haben sie ja 4 Tore geschossen und 2 davon Marcel Brandt. Einmal war es so ein Konter, 3-1, wo der aus Spitzenwinkel das Ding einfach super ins Kreuzeck reinzimmert. Und der zweite war halt einfach diese Direktschüsse im Powerplay. Du weißt, der kriegt die Scheibe, der holt schon aus. Melnik war es in dem Fall, der weiß, okay, ich muss das Ding nicht nur darüber passen. Und dann trifft er den einfach so überragend. Also es ist für mich auch tatsächlich schon faszinierend, dass der nicht in der Nationalmannschaft jetzt mit dabei ist. Ich habe ihn auch bei dem Spiel auch gefragt, wie es ausschaut, ob es Kontakt gegeben hat. Es gibt ja, er ist ja mal, glaube ich, habe auch mal abgesagt. Ich weiß nicht, was da die offizielle Version ist, aber ich glaube, er hat auch mal abgesagt, als er eingeladen worden wäre. Jetzt aktuell hat er gesagt, natürlich ist ein Olympia ein Traum, aber es gibt jetzt momentan keinen Kontakt. Aber ich finde auch, also klar, dieses Skating, das Läuferische kommt auf internationaler Ebene vielleicht nicht so zum Tragen, aber wenn einer so in Form ist, ja, das ist einfach der aktuell offensivstärkste deutsche Verteidiger in der DEL. Also warum nicht Nationalmannschaft?
Ja, ich finde auch zum deutschen Kader hätte man ihn wirklich nochmal mitnehmen können und sagen sollen, hey, vielleicht lief in der Vergangenheit hier zwischen dir und der Nationalmannschaft nicht alles immer gut und vielleicht lief es ja auch zwischen Trainern, so zwischenmenschlich und ihm nicht gut, ist jetzt rein spekuliert von mir. Aber dann hätte man vielleicht doch nochmal sagen können, komm, jetzt kriegst du noch einmal die Chance, du bist so gut in Form, komm vorbei. Allerdings hat Harold Kreis ja auch vergangene Woche bei dem Call gesagt, ging es ja auch zum Beispiel um Alex Blank, warum der nicht mitfährt, dass der Kader eigentlich schon relativ lang feststehen würde, er sei jetzt halt neu veröffentlicht wurde. Vielleicht hat er sich auch schon vor 3 Wochen um alles gekümmert mit den Einladungen und was da alles so hinten dran hängt und da war vielleicht noch nicht abzusehen, dass Brandt so abgeht jetzt.
Man muss halt weiterhin sagen, haben wir auch schon öfter besprochen, vor allem im Sturm ist das so, da gibt es so viele, die auf einem Level sind und dann sind es halt Nuancen, welche Rolle brauchst du, dann auch bei den Olympischen Spielen, ja, fallen ja manche Rollen sind schon besetzt, ne? Also natürlich wird Nico Sturm die Checking-Line-Center-Rolle übernehmen und viel Unterzahl spielen. Da brauchst du, hast du, auch wenn du einen guten hast in der DL, diese Rolle ist einfach besetzt und die Rolle als Nummer 1-Center ist auch besetzt durch Leon Draisaitl. Also musst du natürlich schauen, welche Spieler willst du jetzt vielleicht nochmal sehen, welche Spieler können eben diese NHL auch ergänzen und dann sind viele auf einem Level und vielleicht ist in der Verteidigung aktuell ähnlich, trotzdem linke Verteidigung, Marcel Brandt, ich hätte den gern gesehen.
Ich hätte noch gerne gesehen. Weiter geht's. Bremerhaven, auch ein Top. Also gab es ja auch diese Saison durchaus mal Phasen, wo du dachtest, wo geht's hin mit Bremerhaven? Aber jetzt wieder defensiv so, wie man das kennt aus den letzten Jahren. 2-1 Iserlohn, 4-1 gegen Berlin und vor allen Dingen beide Goalies wieder stark. Ja, Gudlewskis ist verletzt, dafür kam mir zu der Check und das ist ja irgendwie wieder so typisch. Ne? Also Hungereck hat das erste Spiel überragend, 96% gehalten und dann kommt Hudacek, der ja wirklich in Dresden so gut wie gar nichts auf die Reihe bekommen hat, auch zwischenmenschlich anscheinend. Und jetzt kommt er dahin und direkt mal nur ein Gegentor, 95er Fangquote. Ja, da kann man wieder sehen, was so ein Mann leistet, wenn er auch wieder eine gute Abwehr vor sich hat. Und vielleicht, da kommen wir dann zum Flop, zeigt Herr Olkinuora auch, dass es in Dresden doch gar nicht an den Torhütern lag, oder?
Ja, 9 Gegentore am Wochenende für Olkinuora. Save Percentage ist so knappe 87%. Goals saved above expected, minus, also 3 mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen. Das ist natürlich dann wieder eine Statistik individuell, die gegen den Torwart spricht, aber ich stelle mir da auch vor, wenn du da drin stellst und Angriff auf Angriff rollt auf dich zu und Schüsse kommen, dass du halt dann irgendwann auch platt bist.
Und Nachschüsse,
das ist genau,
und
Nachschüsse, ne? Genau. Ja. Ja, also sie haben zumindest den ersten Heimsieg gefeiert, die Dresdner Eislöwen, das muss man auch sagen. Ja, auch Iserlohn hat gewonnen, wenn wir dann mal am Tabellenende bleiben, aber Frankfurt haben wir schon besprochen, sieht wirklich danach aus, als wären das so die 3 Mannschaften mit Dresden, Iserlohn und Frankfurt, die da hinten drin das ausmachen, wer letzter wird.
Ja, einen Top haben wir noch, sehe ich gerade in der Liste. Matthias Niederberger, auch keinen guten Start gehabt, auch selber von sich auch gesagt, dass es ein sehr schwacher Start war, der schwächste seit Jahren. Und jetzt mal 2 Shutouts, ne?
Ja, ich habe ihn ja gesehen am Freitag im Stadion gegen Mannheim. Ich habe ihn danach auch im Interview gesprochen und ja, wirkt eigentlich wie immer. Ne? Der ist eigentlich immer, sag ich jetzt mal, freundlich, ja, sortiert, nie übereuphorisch, nie überkritisch. Aber du hast ja gesagt, er hat selber auch seinen eigenen Saisonstart kritisiert und auch gesagt, so schlecht war es noch nie zu Beginn. Er war aber auch nicht fit. Jetzt ist er wieder fit und ja, das ist halt dann der Niederberger, die wir kennen. Ne? Shutouts gegen Mannheim und Köln, 48 Schüsse insgesamt gehalten, 2,6 Goals saved above expected. Man muss aber auch sagen, das ist jetzt am Wochenende, also am Freitag war das schon das beste Spiel von München, glaube ich, in dieser Saison. Heimspiel gegen Mannheim, hinten raus natürlich Empty Net Goals, ja, aber das war dann deutlicher, als vielleicht das Spiel so verlaufen ist. Aber Mannheim zu 0 zu schlagen, dann auch defensiv insgesamt verbessert die Münchner und ja, also muss man sagen, Mannheim und Köln jeweils mit Shutouts geschlagen jetzt am Wochenende zu 0, das kann man lassen.
Absolut, und gegen diese beiden Teams nur, also noch nicht mal 3 Tore theoretisch zuzulassen und Real sogar kein einziges, das spricht schon für eine ganz andere Abwehr, die jetzt ein München drum läuft.
Schauen wir auf der anderen Seite auf Mannheim, das ist auf jeden Fall noch ein Flop, auch wenn die weiterhin vorn dabei sind, aber die Tabellenführung sind sie jetzt erstmal los an die Straubing Tigers. 4 Niederlagen in Folge sind es insgesamt jetzt am Wochenende, 0-4 in München und 2-4 gegen Nürnberg. Davor waren auch Spiele dabei, wo sie Führungen verspielt haben. 17 Gegentore kassiert in den letzten 4 Spielen, das sind über 4 pro Spiel, das ist natürlich viel zu viel, vor allem weil sie zu Beginn sehr, sehr stark waren, defensiv auch, die Goalies auch sehr gut gehalten haben.
Doppelt so viel.
Beide, ne? Ja genau. Also sie haben davor 23 Gegentore in 13 Spielen und jetzt 17 Gegentore in 4 Spielen. Also ganz komische Phase von Mannheim. Auch das Powerplay funktioniert nicht mehr so gut wie zu Saisonbeginn. Ich hatte in München auch den Eindruck, dass die einfach ja, bei den wichtigen Situationen immer einen Schritt zu langsam waren, im Kopf erst zu langsam und dann auch auf dem Eis. Und das war eigentlich zu Saisonbeginn gerade so die Stärke, dass die einfach unglaublich schnell waren, unglaublich aggressiv gespielt haben. Kann natürlich jetzt so eine kleine Delle sein. Die Mannschaft ist weiterhin super besetzt natürlich. Ausfälle waren jetzt zuletzt Kühnhackl und Ehl, aber die können sie auch kompensieren, weil der Kader breit ist. Also müssen wir sehen, wie das dann nach der Deutschlandcup-Pause weitergeht.
Ja, vielleicht kommt die Pause zur rechten Zeit für Mannheim. Gegen die DL2, da gibt es eine Mannschaft, die, glaube ich, gern weiterspielen würde, nämlich Rosenheim. 5 Siege in Folge, am Wochenende also auch 2. Und was für welche? 5-0 in Weiden, 6-1 in Düsseldorf, also 11-1 Tore bei 2 Auswärtsspielen. Nicht ganz so verkehrt. Und das Spiel am Sonntag habe ich ja in der Halle gesehen. Und Willi Jäveleinen, ne? Junge, 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 was für ein Spieler. 3 Tore am Wochenende gemacht, 1 Vorlage. Und was der so alles kreiert, also unfassbar schnell, unfassbar pucksicher, so, wieder so ein kleiner, wendiger Typ, auf die ich ja stehe, ne? Also, so Tyronning-mäßig, ne? Also, ja, kann man echt sehr, sehr gut angucken, hat mir außerordentlich gut gefallen, war mit Abstand der beste Mann am Eis. In Düsseldorf haben wir überhaupt keine Idee gehabt, wie sie gegen den spielen sollen.
Und Oskar Autio hast du jetzt auch, glaube ich, zum zweiten Mal gesehen, oder? Und dieses Mal hat er dann eher überzeugt.
Ja, aber gesagt, das war mein erstes Saisonspiel, da konnte eigentlich gar nichts. Aber jetzt war er wirklich richtig gut, wobei man sagen muss, er hätte jetzt auch nicht diese Riesenchancen verhalten müssen am Sonntag. Aber trotzdem, also nur ein Gegentor, das lag natürlich auch an ihm. Und wenn man 98% der Schüsse hält, hat man nicht so viel falsch gemacht, würde ich sagen.
Luigi Calce, 2 Tore, 2 Vorlagen, erst 21 Jahre alt. Und Luigi Calce ist ja der Sohn von Luigi Calce, ne? Also den Namen kennen wir schon. Aber es ist tatsächlich, also Luigi Calce ist der Sohn von Luigi Calce, der lang dann noch in Heilbronn gespielt hat, bis, so lange war es da gar nicht, bis 2013 noch in
aber
in
der hat mir auch gefallen, ernsthaft, auch guter Mann, definitiv. Ne? Und hinten Shane Henner, also richtig stark, spielt gute Pässe, läuft davon, trägt den Puck nach vorne, macht hinten dicht, so eigentlich schon ein klassischer Offensivverteidiger, zumindest das, was ich jetzt so von ihm gesehen habe, aber das ist ein Mann, da könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere DL-Club mal sagt, ach warum nicht, holen wir uns mal, hat mir sehr gut gefallen.
Dass die Star Bulls Rosen haben, aber zu so einem Spiel gehören immer 2 Mannschaften und wenn die Star Bulls top sind, dann ist der Gegner eher ein Flop.
Also ein Flop ist da wirklich noch sehr freundlich ausgedrückt. Das war wirklich, also es war peinlich, kann man nicht anders sagen.
Wir sprechen über die Düsseldorfer EG übrigens.
Ja, natürlich muss die Düsseldorfer EG. Also man darf ja nicht vergessen, das war jetzt hier wirklich kein Spiel wie jedes andere. Die Zuschauerzahlen waren bisher okay in Düsseldorf. Es gibt 2 Spiele über 7.000, aber zuletzt ging es auch schon arg runter. Und jetzt war halt so klar, komm, Derby gegen Krefeld wird natürlich richtig voll, aber jetzt hast du so ein Spiel gegen Rosenheim, was ja auch hier eine Nummer ist in Düsseldorf durch die 90er, 80er und natürlich durch diese Fanfreundschaft und sowas. Und dann hieß es so, ey komm, da machen wir an dem Tag, machen wir dann unser Jubiläumsspiel. Eigentlich wird die DGRS nächste Woche am 8. November 90 Jahre alt, aber da ist natürlich kein Spiel. Also haben sie sich gesagt, komm, wir ziehen das vor und dann holen die da alles ran, was Rang und Namen hat. Also ich alle, bis auf Daniel Kreuzer, der ja nicht konnte, weil er ja mit Kassel unterwegs war, hatten die alle Leute da, deren Trikotnummern gesperrt sind. Die Toten Hosen waren mit am Eis. Es gab einen Sondertrikot. Es gab einen ewigen Zuschauerrekord für die DEL2, abgesehen von Outdoor Games. Also es war wirklich alles angerichtet. Die haben es cool gemacht vor dem Spiel, kamen die Legenden da alle einzeln aufs Eis. Sogar Chris Valentine aus Kanada eingeflogen und sowas. Und die ganze Halle hat gefeiert.
Es sind auch viele Legenden, ne, dass die alle da sind. Ja. Es sind ja wirklich viele Spieler. Ne? Es war ja wirklich
Otto Schneidberger, 86 Jahre alt, ist er noch aufs Eis gegangen und sowas. Ne? Und Köberle und Heeg und Peter Hemer. Alle waren da. Ne? Uli Hima, bla bla bla. Und dann geht das Spiel los. Und dann spielen die Düsseldorfer einfach nicht mit. Also die hatten keinen Einsatz, kein Tempo, keine Ideen. Die haben einfach gar nichts gezeigt. Die haben 0-3 zurückgelegen nach ich glaube, 13 Minuten oder sowas. Und da hätte es schon 0-5, 0-6 stehen können. Also ein absolut peinlicher Auftritt. Und für den Verein natürlich eine Vollkatastrophe, weil natürlich relativ viele Fans da waren, die sich bisher in die zweite Liga noch nicht angeguckt haben. Also erst vielleicht nach dem Abstieg gesagt haben, oh, er hat keinen Bock auf DEG. Jetzt kamen sie mal, weil sie sich vielleicht dachten, na komm, die ganzen Legenden und Jubiläum und Trikot und Rosenheim, bla bla bla. Und dann sehen die so ein Spiel. Ja, die kommen doch nicht wieder, die Leute.
Ein Gedanke dazu ist natürlich schwierig jetzt beim Eishockey. Ne? Im Fußball gibt es solche Ehrungen oder sowas dann auch mal in der Pause. Weil, also es hört sich für mich so an, als hätte halt da die Düsseldorfer EG wieder in der Vergangenheit geschwelgt und die aktuellen Spieler, weiß ich nicht, ob die dann davon so ein bisschen übermannt waren oder keine hab Ahnung.
Ich habe Leonberger gefragt, der hat gesagt, auf gar keinen Fall, ja. Hat damit gar nichts zu tun gehabt. Der meint, wir kennen das doch, ist doch ständig irgendeine Ehrung, 1000. Spiel, 500. Spiel, 300.
Ja, aber das ist schon immer was anderes als 1000. Spiel.
Oder was auch immer.
Aber komm, das ist was anderes, wenn da einfach die besten Spieler der Vereinsgeschichte da sind und die Spieler, ja, die jetzt in der...
Und denkst dir, oh Gott, die werden gefeiert.
Nein, aber du spielst in der DL2 und siehst, dass dieser Club eigentlich so eine unfassbare Geschichte hat und in den 90er Jahren einfach das Anfang der 90er Jahre das Beste war, zusammen mit den Kölner Haien vielleicht noch, was es gegeben hat überhaupt im deutschen Eishockey. Und da waren Spieler einfach auf dem Eis, das war auch das Beste, was es einfach Anfang der 90er Jahre gegeben hat. Sowohl deutsche Spieler als auch Imports. Und dann kommst du und spielst halt DL2 und bist vielleicht tatsächlich da so ein bisschen eingeschüchtert davon, könnte ich mir vorstellen. Kannst es natürlich nicht in der Drittelpause machen, weil da fährt ja die Eismaschine rum, da kannst du natürlich keinen aufs Eis stellen. Okay. Gut.
Um mal zu sagen, wie schlecht dieser Tag war, ne, wo du dritte Pause ansprichst, das habe ich heute als Einstieg für meinen Text verwendet.
Schüttet mir noch jemand sein Bier drüber.
Das bei der WM 23 passiert. Darum reden wir jetzt nicht mehr. Sondern es gibt so ein Drittelpausenspiel in Düsseldorf, gibt es wahrscheinlich in 1000 anderen Hallen auch. Da schießen halt Fans von einem Drittel, von der einen Spielhälfte ins andere, ins leere Tor auf der einen Seite. Und wenn sie treffen, kriegen sie eine VIP-Karte. Diesmal waren Peter John Lee und Didi Hegen dabei. Und selbst die haben nicht getroffen. Dann kannst du mal sehen, wie bescheuert dieser Tag war. Dass Peter John Lee und Didi Hegen, ich hab's extra nachgeguckt, 570 Tore für die DEG geschossen haben. An diesem Tag nicht mehr das leere Tor treffen.
Ja gut, so oft werden sie nicht vom eigenen leeren Tor aufs gegnerische leere Tor geschossen haben in ihrer Karriere.
Weiß man nicht.
Wo sind wir noch? In der DL2, bei den Flops, bei Freiburg vielleicht mal, ne? 0-5 gegen Krimitschau, 0-2 gegen Bad Nauheim, 5 Niederlagen in Folge, letzter glatter Sieg Anfang Oktober, am 5. Oktober, schlechteste Defensive, drittschlechteste Offensive und eine Geschichte, die ich tatsächlich, glaube ich, auch noch nicht gehört habe, der Sportdirektor für eine Woche suspendiert.
Also, was ist denn für eine Nummer, bitte? Also klar, die Geschichte dahinter ist wohl, Salmik ist wohl nicht der allergrößte Freund vom Trainer. Wie spricht man den eigentlich aus? Schluckerl.
Martin Schluckerl, würde ich sagen. Ja.
Also, der ist nicht der allerbeste Freund von dem, wollte den wohl feuern, wie man jetzt so überliest und hört. Und dann hat aber der Vereinschef Michael Müller gesagt, nö, der wird nicht gefeuert, der Trainer bleibt. Und dafür gehst du jetzt mal eine Woche nachdenken, was hier also Sache ist. Du kommst jetzt mal runter in der Deutschlandcup-Pause und dann kommst du wieder und dann besprechen wir, wie es hier so weitergeht. Also, das habe ich noch nie gehört, dass der Sportdirektor suspendiert wird. Aber gut, in Freiburg ist irgendwie alles möglich. Allerdings, was nicht mehr möglich ist, ist, dass viele Leute zugucken, weil am Wochenende beim Heimspiel waren nicht mal 2000 Leute da.
Und von DL2 unter 2000, teilweise in der Oberliga.
Es ist schon Champions League. Freiburg spielt Champions League, das können wir uns noch festhalten.
Auch dazu gab es mal einen kreativen Fan gesagen. Idrisso spielt Champions League. Egal. Top haben wir noch Krefeld. 5-4 nach Penaltyschießen in Bietigheim, 4-3 gegen Krimitschau, 5 Siege in Folge. Jetzt am Wochenende John Matsumoto, der da rausstricht, 2 Tore, 3 Vorlagen für die Pinguine, die natürlich da in der Tabelle auch weiterhin gut mit dabei sind.
Genau, und wenn sie nämlich, die haben ja ein Spiel weniger als Kassel, würden sie das noch gewinnen, wenn sie sogar Tabellenführer.
Und dritter aktuell Landshut, auch wieder 2 Siege am Wochenende und Kassel geschlagen. Darunter also auch das. Sieht gut aus für den EVL. Dann gehen wir in die NHL, würde ich sagen, oder?
Machen wir. Und mein erstes Top hat gar nichts mit dem Eis zu tun, aber wir reden über Herrn Kuzmenko. Weil, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Halloween-Fan, also ich finde das nicht schlimm, feiert, was ihr wollt, ne? Aber hier ist halt irgendwie nicht so ein Ding, weil unser Verkleidungsding ist halt der Karneval. Aber wer Halloween feiert, der soll es halt tun. So, Herr Kuzmenko in Nordamerika ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und ihr kennt das ja, die NHL, sei es egal jetzt auf welchem sozialen Netzwerk, postet ja jetzt dieser Tage immer diese ganzen Bilder von den ganzen Verkleidungen und da sind natürlich immer die ganzen Klassiker bei und manchmal richtig aufwendige Sachen, sieht schon krass aus, aber Kuzmenko ist der Allergeilste. Der ist Halloween einfach als Drew Doughty gegangen, hat sich sogar die Zahnlücke gemacht und hat dann schön mit Drew Doughty zusammen ein Foto gemacht.
Er hat sich schön das die Zahnlücke schlagen lassen noch und dann das Foto gemacht. Ich finde auch, dass die, also es sind echt kreative Verkleidungen mit dabei und auch so selbstironisch oft, ne? Also das gefällt mir dann besser als irgendwie auf Superheld und Superheldin oder auf super sexy dann jeweils die Freundinnen und Frauen. Das, keine Ahnung, habe ich schon zu oft gesehen. Interessiert mich auch nicht, wenn da was Raffiniertes mit dabei ist. Bin ich da bei dir? Das ist ein Top auf jeden Fall. Spielerisch und sportlich, Winnipeg. 6-3 gegen Chicago, 5-2 gegen Pittsburgh. Wir erinnern nochmal dran, dass die Winnipeg Jets letztes Jahr die President's Trophy gewonnen haben, also da in der Regular Season wirklich stark gespielt haben, da allerdings in den Playoffs nicht mehr ganz so. Mark Scheifele, 1+4 am Wochenende, insgesamt 20 Punkte, 9 Tore, 11 Vorlagen und nach 12 Spielen Topscorer der kompletten NHL. Also wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte, wer ist da so nach den ersten 10, 15 Spielen Topscorer? Hätte
ich Nick Schmaltz gesagt.
Ja, genau. Erst Nick Schmaltz und dann Mark Scheifele. Ja, ist natürlich eine Momentaufnahme jetzt auch wieder, aber bei Winnipeg läuft's aktuell.
Ja, sonst haben wir jetzt ehrlich gesagt gar keine Vereine bei den Tops, weil diese Liga ist ja komplett Banane. Also vor allen Dingen der Osten. Es gibt ja kaum Teams, die wirklich durchdrehen in die eine oder in die andere Richtung. Im Osten ist es gerade so absurd, dass der Tabellenfünfte genau einen Punkt Vorsprung hat vor dem Tabellensechzehnten. Also jede Mannschaft kann nach jedem Spiel in den Playoffs sein oder rausrutschen. Also nicht jede, okay. Die oberen vier, Montreal, New Jersey, Pittsburgh, Detroit, haben so einen kleinen Abstand, die haben nicht schon 18 Punkte, wow. Aber darunter ist quasi alles eine große Soße. Deshalb müssen wir hier mehr auf einzelne Spieler eingehen. Und ich würde sagen, wir machen mal mit Martin Netschers weiter. Ich meine, der hat ja den ganz dicken Vertrag unterschrieben, 11,5 Millionen. Und dann dachte sich vielleicht ja manche, oh, ist der das wert? Am Wochenende mal schön 2 Tore, 2 Vorlagen. Hat er zumindest mal am Wochenende gesagt, hey Leute, ne, ich lehne mich jetzt nicht zurück mit dem neuen Vertrag.
Ja, und unter dem Strich muss man auch sagen, klar, der Rantanenabgang hat sehr, sehr wehgetan für die Avalanche. Aber dann eben Netschers für ihn zu bekommen, also das ist ja dann unter dem Strich dann einfach der 1-1-zu-1-Tausch dann, ja. Und funktioniert, würde ich jetzt auch mal sagen, 1-zu-1 so gut wie Mikko Rantanen. Also da ist Colorado jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Klar, kann man jetzt vielleicht in den Playoffs drüber reden, dass Rantanen da schon mehr nachgewiesen hat, was er kann, aber ja, Netscher ist auch einer, der einfach spektakulär auch spielt, ne? Geiler Schuss, schon auch immer einer, der aufzockt, haben wir auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, wenn er noch ein bisschen größeres Eis hat, dass er dann einfach auch wirklich zockt und die Scheibe haben will, einfach auch so ein Gamebreaker ist, toller Spieler.
Ja, dann Matthew Schaefer. Was macht er denn da? Also jüngster NHL-Verteidiger der Geschichte mit einem 2-Tore-Spiel, nämlich am 3-2 gegen Columbus. Rookie des Monats gewonnen, 10 Punkte nach 12 Spielen. Und es geht ja nicht nur um seine Punkte. Also wir haben ja schon gesagt, wenn man ihm zuguckt, ne, wie schnell der ist, wie technisch fein er ist, wie gut er das Spiel lesen kann, wie mutig der ist, dass er einfach so nach vorne reinzieht. Ne? Und es gibt ja jetzt die ersten Leute, habe ich jetzt gehört, die sogar fordern, dass er erst bei Olympia nominiert wird. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber wer weiß schon.
Ich habe witzigerweise vor kurzem nochmal so ein Prospect-Podcast gehört von vor der Saison, weil ich hatte irgendwie einen anderen Laufen und ich war selber im Laufen, hatte einen anderen Laufen, der ist dann halt wieder gestartet, weil ich da reingehört habe vor der Saison. Und ich finde es dann manchmal ganz witzig, wenn du halt dann Aussagen hörst von ein paar Wochen, weil die Leute, die da drüber sprechen, haben ja wirklich Ahnung. Also sind ja wirklich Leute, die Prospects teilweise auch schon in den Juniorenligen verfolgen und da im Stadion sind. Aber da hieß es dann, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber Schaefer Skating above average war da so die Aussage. Mhm. Also nicht Elite, sondern also gibt es ja noch ein paar mehr Abstufungen, aber above average. Und wenn ich den jetzt skaten sehe nach vorne und vor allem dann wieder nach hinten, ja, und wie viel Eis der einfach covert mit seinen Schritten, Schrittlänge und wie flüssig das ist. Also ich glaube, das ist schon deutlich besser als above average. Und da war dann auch noch eine Diskussion, wer ist so Frontrunner für die Calder Trophy, so nach ein paar Spielen, 3-4 Spiele waren das, glaube ich, damals. Also Schaefer ist es ja wohl jetzt. Ja. Also brauchen wir nicht diskutieren, oder? Dass das aktuell der absolute Favorit ist für die Calder Trophy.
Ich meine, wir wissen ja, wie es läuft. Ne? Gerade in dem Alter gibt es sehr viele Schwankungen immer. Wer weiß, ob der, weiß nicht, weil gerade die Islanders ja auch keine gute Mannschaft sind. Ne? Also gut, okay, im Osten theoretisch ist jeder gut oder jeder schlecht. Aber es wäre jetzt nicht ganz so überraschend, wenn die Islanders jetzt nochmal ein paar Spiele verlieren und er dann irgendwie auch mal ein richtig bitteres Spiel mit irgendwie 5 Gegentoren auf dem Eis erlebt oder sowas. Ne? Gerade weil er ja so eine offensive Spielweise hat, nochmal was riskiert. Das kann ja auch mal wirklich nach hinten losgehen. Aber Stand jetzt gebe ich dir recht. Ist er eigentlich so der heißeste Mann, muss ich sagen.
Weiterer junger Spieler, der abgeht, Leo Carlsson. Ein Tor und 4 Vorlagen am Wochenende beim 5-2 gegen Detroit und beim 4-1 von Anaheim gegen die New Jersey Devils. Insgesamt 16 Punkte nach 11 Spielen, 5 Tore, 11 Vorlagen. Also ja, auch einer dieser, ich glaube, ist er 20 immer noch oder ist er 21? 21, genau, aber wirklich, wirklich blutjung und dann halt schon so sehr prominente Rolle, Top-6-Stürmer in der Mannschaft, für die es die letzten Jahre nicht so gut gelaufen ist. Und ja, für ihn läuft es trotzdem richtig gut selber.
Ja, jetzt gehen wir mal rüber zu den Flops. Und auch da müssen wir über einen Spieler reden. Also erstmal reden wir generell über Washington. Auch super Start wieder gehabt, aber jetzt 4 Niederlagen in Folge. Und vor allen Dingen treffen die Caps das Tor nicht. Ja, man muss sagen, sie haben auch jetzt immer wieder Ausfälle von wirklich wichtigen Leuten aus den Top 6. Aber nur 5 Tore in den 4 Spielen zu machen. Ovechkin checkt überhaupt nicht, steht nur noch bei Gegentoren auf dem Eis. Und ich meine, wir haben alle gedacht, ja komm, ne, dieser 900. Tor als erster Spieler, das muss jetzt langsam mal kommen, aber er wartet immer noch drauf. Ne? Also überhaupt kein guter Saisonstart von Ovechkin und auch nicht von den Washington Capitals.
Und hast du die Statistik zu den Zone-Starts von Alex Ovechkin gesehen? Der ist noch kein einziges Mal bei einem Bulli im eigenen Drittel auf dem Eis gewesen.
Nur vorne.
Der hat nur in der neutralen Zone, in der offensiven Zone bis jetzt, also ich glaube, ich habe sie gestern gesehen, die Statistik, oder irgendwie am Wochenende, ich glaube jetzt nicht, dass sich das groß geändert hat, aber also seine Reihe startet einfach nicht im eigenen Drittel und ja, er ist halt dafür zuständig, die Buden zu machen eigentlich, in Überzahl die Buden zu machen, aber jetzt irgendwie wirkt das jetzt schon so, ja, letzte Saison Rekord von Gretzky gebrochen und ja, jetzt kann er so ungefähr austrudeln lassen, ne?
Ja, absolut. Was haben wir denn noch? Doch, ein Team haben wir auch positiv, ne? Damit die Montreal Canadiens hier auf einmal Tabellenführer sind im Osten. Was natürlich auch strange ist, weil, wie gesagt, was heißt schon eine Tabellenführer im Osten? Da kannst du nächste Woche wieder Zwölfter sein. Aber trotzdem, 3 Siege in Folge und diese junge Truppe macht immer noch Spaß. Auch wenn sie jetzt nicht immer nach 60 Minuten gewinnt, am Wochenende auch zweimal nur 4-3 nach Verlängerung, nämlich in Seattle und gegen Ottawa.
Noch 2 andere Teams, dieses Mal Flop. Also über Utah haben wir sehr, sehr positiv gesprochen bis jetzt. Aber sieht jetzt nach dem Wochenende zumindest danach aus, als wäre der Höhenflug erstmal vorbei. 3-6 gegen Edmonton verloren, 2-4 gegen die Tampa Bay Lightning verloren. Weil wir auch gesagt haben, ja, das ist natürlich auch ein Team, das Ziel Playoffs, naja, das ist auch kein absolutes Spitzenteam. Der Start war dann vielleicht ein bisschen besser performt, als sie eigentlich wirklich sind. Und St. Louis verliert momentan alle 7 Niederlagen in Folge. In den letzten 6 Spielen 31 Gegentore. Das sind über 5 pro Spiel. Das ist natürlich
auch. Das ist aber auch so ein Team, was ich irgendwie überhaupt nicht einordnen kann. Das ist auch für mich, das ist wieder so ein bisschen wie Minnesota in den letzten Jahren. So, das schwimmt so mit. Das greift nicht ganz oben an, das fällt nicht ganz unten rein. Irgendwie weiß man auch nicht, wo es da so hingehen soll. Aber vielleicht ist es auch wieder so ein West-Team, was man halt zu selten wirklich live sieht und zu selten sich wirklich mit beschäftigt. Aber wenn ich so auf die Zahlen gucke von St. Louis, denke ich so, ja, okay.
Und dann schauen wir auch noch die Deutschen, oder? Würde ich sagen, in der ja. NHL positiv und negativ. Ich fange mal mit den Flops oder dem Negativen an. Reichel ohne Punkt noch in Vancouver. Wir haben gesagt am Anfang, wow, zweite Reihe, Center, das könnte ein Neustart für ihn sein. Aber zuletzt hat er auch nur noch 13 Minuten Eiszeit gehabt, also noch nicht gescored für die Canucks. Petarka kein Punkt am Wochenende, passt natürlich so ein bisschen zur Form von Jutta aktuell. Und Philipp Grubauer, da sind wir nicht nur am Wochenende schon, sondern ein bisschen länger. Seit dem 20. Oktober hat er nicht mehr gespielt. Und wir haben es auch ein paar Mal angesprochen, wahrscheinlich jetzt aktuell einfach nur noch Nummer 3 Torwart in Seattle und vielleicht auch mal wieder in der AHL dann.
Das ist nett, dass du mir jetzt die Tore überlässt, weil am Wochenende habe ich ja nicht mal Tore aufs leere Tor gesehen. Deswegen, Herr Seider macht sein erstes Saisontor, auch direkt ein Siegtor für Detroit. Herr Dreiseitel macht auch ein Tor, eine Vorlage. Und Tim Schütze trifft auch. Also alle 3 haben Tore geschossen. Was jetzt nicht heißt, dass sie alle auch Spiele gewonnen haben, aber zumindest persönlich lief es ganz gut.
Dann würde ich sagen, schauen wir noch nach Europa und fangen da wieder mit einem an, über den wir schon gesprochen haben. Oskar Lindberg in Schweden. Ich glaube, das müssen wir einfach Woche für Woche verfolgen, wie der abgeht. Aktuell sind es 18 Spiele, 14 Tore in 18 Spielen, dazu 15 Vorlagen, 29 Punkte in 18 Spielen, nur in 3 Spielen in dieser Saison noch nicht gepunktet. Waren 4-Punkte-Spiel dabei, waren 4 3-Punkte-Spiele mit dabei.
Und das finde ich die krasse Statistik. Der hat mehr 3-Punkte-Spiele als Spiele ohne Punkt. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Genau, ja, genau. Wenn wir die 4-Punkte-Spiele, hast recht. Wenn wir die 4-Punkte-Spiele, sind ja auch 3-Punkte-Spiele. Na, ist gut, ja, ich jetzt kurz, naja, du hast recht. Ja. Also mehr Spiele mit mindestens 3 Punkten als gar nicht. Hochgerechnet, von der Statistik her, 40 Tore und 83 Punkte, wenn er so weiter scored. Der Rekord laut Elite Prospect liegt in Schweden bei 42 Toren und 76 Punkten. Hakan Lob hält den 82, 83 für Ferries. Da hat der Mann halt später mal in der NHL 50 Tore geschossen, 87, 88. Der Mann hat 1989 mit den Calgary Flames den Stanley Cup gewonnen. Der Mann ist Mitglied im Triple Gold Club. Also der hat mal 42 Tore gemacht und ist damit zusammen mit einem gewissen Tom Bissett der Einzige, der überhaupt die 40-Tore-Marke geknackt hat in der Hauptrunde in Schweden. Und wenn Lindberg so weitermacht, dann schafft er das auch. Aber gut, ist jetzt erstmal der Start trotzdem. Also die Statistiken bis jetzt sind Wahnsinn.
Sind sie, aber wo du das hier gerade so ansprichst, ich hab mir letztens mal Gedanken drüber gemacht, in der NHL sind das immer so Wegmarken. Er ist ein 50-Tore-Mann, er ist ein 40-Tore-Mann, er ist ein 30-Tore-Mann. Haben wir das in der DL eigentlich auch? Also was wäre denn das Äquivalent dazu? Also ich würde sagen, richtig krass bist du mit 30 Toren, ja. Würde ich sagen. Ne? Ja. Und ab 20 bist du echt gut, aber ich würde sagen, so das Äquivalent zu 50 sind hier wahrscheinlich so die 30. Ne? Auch wenn es mathematisch natürlich jetzt nicht ganz hinkommt, aber 30-Tore-Leute gibt es ja schon wirklich selten. Ne?
Ja, also 30 Tore in der DL ist also aktuell so wie Riley Barber abgeht, ja, du denkst immer so Mitte der Saison, das wären 30, 40, vielleicht 50 Tore, aber 30 Tore ist auf jeden Fall so eine Marke, ja, 30 sind 30 is the new 50, würde ich sagen. Also, the German 50.
Genau, das gefällt mir sehr gut. Gucken wir mal in die Schweiz. Dort ist nämlich Lugano ganz unterwegs. Saisonstart war ja fast einer zum Vergessen. Und jetzt 6 Siege in Folge, schon auf Platz 8 vorgeklettert. Und wenn man das dann vergleicht mit Rapperswil, da war es nämlich genau andersrum. Ein überragender Saisonstart, der immer noch oben mit dabei, aber zuletzt 5 Niederlagen in Folge.
Genau, und wenn du dann siehst, dass Davos jetzt zuletzt ja auch mal verloren hat, also 2 von 3 verloren hat und trotzdem noch 15 Punkte Vorsprung hat, dann liegt es natürlich auch daran, dass die anderen so das Tempo nicht gehen können. Jetzt aktuell auch noch Rapperswil eben als Tabellenzweiter mit der Niederlagenserie. Und weil wir vorher noch kurz in Schweden waren, würde ich da noch ergänzen, auch als Flop Linköping. 7 Niederlagen in Serie, Tabellenletzter. Letztes Jahr waren die auch nicht so gut unterwegs, waren Tabellenzwölfter, haben da zumindest mal ja die letzten beiden Plätze vermieden. Aber aktuell sieht es nicht so gut aus für Linköping.
Dann schnell noch der Blick nach Tschechien. Dort hat nämlich unser lieber Freund Jaromír Jágr am Wochenende wieder gespielt. Wurde natürlich vorher auf Social Media groß angekündigt. Der hat dann selber so Bilder von sich gepostet, wie er in der Kabine sitzt und sich so bereit macht. Und dann hat er sogar wirklich seinen ersten Zuhörerpunkt gemacht. Das ist dann die 748. Saison in Folge mit mindestens einem Zuhörerpunkt von Jaromír Jágr. Aber wir gucken nochmal generell auf die Liga, nämlich Sparta Prag. Auch nicht gut gestartet, ne? Wir wissen, Trainerwechsel, Pavel Groß ist da entlassen worden. Aber jetzt kommen die Prager so langsam wieder nach oben. 4 Siege in Folge, stehen auf Platz 4.
Ja, und insgesamt top in Tschechien, würde ich sagen, auch die Ausgeglichenheit, also die ersten 6 innerhalb von 8 Punkten. Das haben wir vorher gerade gesagt, Davos hat 15 Punkte in der Schweiz, Vorsprung vor dem zweiten. In Tschechien sind es halt die ersten 6 innerhalb von 8 Punkten und keine Mannschaft in dieser Liga
aktuell. Also die Ostdivision. Die
Eastern Conference, genau. Keine Mannschaft mit mehr als 2 Niederlagen in Serie. Auch Chinez hat jetzt mal wieder 2 verloren, aber keine mit einer längeren Niederlagenserie. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch noch nach Österreich, beziehungsweise in dem Fall eher nach Ungarn, also nach Österreich-Ungarn, also in die Eishockey League. Ferencváros.
Ach, du bist jetzt historisch.
Ferencváros mit 6 Niederlagen in Serie ist ja die erste Saison für sie in der Eishockey League, also in dieser multinationalen Liga, vorher in der ungarischen Liga gespielt. 6 Niederlagen in Serie, allerdings auch deswegen kein Problem, weil es eh keinen Abstieg gibt in Österreich und weil noch die Vienna Capitals, die Innsbrucker und die Pioneers Vorarlberg, mit der geilsten Namen finde ich die Pioniere aus Vorarlberg, dahinter liegen, hinter Ferencváros in der Tabelle. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. War ja wieder eine Menge. Genau, auf Europa schauen wir morgen noch ein bisschen genauer, auch auf die NHL. Und dann haben wir den Deutschland-Cup diese Woche. Donnerstag ist immer der NHL-Tag. Es geht natürlich munter weiter. Immer in den 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen. Normalerweise bis zur Mittagspause kriegt ihr dann den Podcast, wenn ihr bei steady.de/bisselhockey mit dabei seid. Heute ein bisschen später, aber dafür ausführlich vorbereitet. Vor allem von Aber das ist Jamie Tartt aus Ted Lasso und Original ist ja, also ich weiß nicht, was das Original ist, aber Baby Shark.
Das ist der
Spickkanal. Also ich habe den Fangesang jetzt während dieser Sendung entwickelt für dich und hier auch präsentiert, war klar, dass von dir nichts kommt.
Natürlich nicht. Ich sehe dich immer Schüsse ins leere Tor. Was erwartest du von mir?
Dankeschön.
Sehr gerne.